Kapitel 18, Abvers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, nach den Gräuel dieser Völker zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durch das Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsager treibt, kein Zauberer oder Beschwörer, Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und wegen dieser Gräuel treibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir aus. Du sollst untadlich sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Völker, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und Wahrsager, du aber nicht, also hat der Herr dein Gott dir gestattet. Wir haben hier einen kurzen Abschnitt aus den Gesetzen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, der sich mit Praktiken beschäftigt, die überall auf der Welt verbreitet sind. Unabhängig von Volk oder Sprache oder Gesellschaftsordnung und sogar unabhängig von der jeweiligen Religion, gibt es überall auf der Erde Praktiken, die man unter diesem Begriff Aberglaube zusammenfasst. Wir lesen, dass das für Gott ein Gräuel ist. Wir benutzen dieses Wort kaum noch. Gräuel im Deutschen ist ein Wort, was Ekel und Abscheu und eine ganz starke Widerwille. Wir wissen, dass Gott gegen diese Dinge, die hier beschrieben sind, in Abscheu und Hass Widerwille hat. Das Interessante, wenn wir diesen Abschnitt lesen, ist die Warnung am Anfang. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Völker zu tun. Alle diese Dinge, die Gott hasst, die ereignen sich nicht. Die sind nicht, die kommen nicht passiv in das Leben von Menschen, sondern die werden gelernt. Bei meinen Kindern und Enkeln und bei unseren vielen Gästen kann ich sehen, wie schwierig das Lernen ist. Das ist ein Prozess, der lange dauert und viele Dinge macht. Und wir wenden viel Zeit und Geld und Energie da rein, damit wir oder unsere Familien möglichst viel lernen. Und das ist auch sehr wichtig. Bei Jesus selber, als der Lehrer, seine Jünger, seine Schüler hatte, die er intensiv gelehrt hat. Und auch uns ist wieder gesagt, wir haben das als Spruch über unseren Wert. Geht hin, macht alle Völker zu Nachfolgern Jesu und lehrt sie. Das Lernen ist also ein ganz wichtiges Kriterium auch für jeden Christen. Gleichzeitig gibt es Dinge, die sollen wir nicht lernen. Diejenigen Menschen sind gesegnet, die in einem Elternhaus und einer Familie aufwachsen, wo sie nicht solche gewöhnlichen Dinge lernen. Wir haben hier eine kleine Aufzählung, die ist mit Sicherheit nicht vollständig. Von Dingen, die wir nicht lernen sollen. Diese Aufzählung ist auch noch lange nicht vollständig. Aber man kann verstehen, was gemeint ist. Alles, was dazu da ist, eine Macht zu kriegen, über andere Menschen, über die Zukunft, über das eigene Leben, das sind Dinge, die Gott verboten hat. Gott hat das verboten, was auf solche magische Weise helfen soll, Macht auszuüben über andere Menschen, über die Zukunft oder über bestimmte Bereiche des eigenen Lebens. Dabei ist das eine Sache, die uns von unserer Kindheit bis zu unserem Alter immer umgibt. Es gibt kein Dorf oder keine Stadt, wo nicht Menschen sind, die genau diese Dinge machen, die Gott verboten hat. Wenn wir die Geschichte Israels weiterlesen, dann muss man leider feststellen, dass uns dieser klaren Worte das Volk Gottes nicht einzuwarnen kann. Ich habe gesagt, dass dieser kleine Abschnitt nur ein Bereich ist, in denen gebräuchliches Verhalten. Wir können das dritte Buch Mose, das fünfte Buch Mose durchlesen und werden eine Menge an Verhaltensweisen finden, die Bulgarien hat ganz lauer. Und wir werden später lesen, in den Geschichtsbüchern und bei den Propheten Sila zum Volk Gottes, wo es eben genau diese Dinge gibt. Ich will ein Beispiel sehen, zeigen, und zwar im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 15. Und auf Asaja, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes, und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Höre mich, Asa, ganz Judah und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch suchen lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Und Israel war viele Tage ohne wahren Gott und ohne Lehrer des Priesters und ohne Gesetz. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihm finden. Und in jenen Zeiten war kein Friede für den Ausgehenden und für den Eingehenden, sondern viele Unruhen kamen über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Volk an Volk und Stadt an Stadt. Den Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt Lohn für euer Tun. Jetzt mitten in der Zeit des Niedergangs und der Schwierigkeiten sendet Gott einen Mann, der das Wort Gottes hat. Wenn man das liest, könnte man denken, das ist genau in unserer Zeit gesprochen. Auch heute geht wieder alles durcheinander und der Friede ist weggenommen und jedes Volk kämpft gegen das andere. Und egal, wo man sich hinwendet, ist keine Ruhe zu finden. Viele von uns sind geflüchtet aus ihren Ländern, um Schwierigkeiten zu entkommen, und sie merken, hier gibt es andere oder vielleicht fast noch schlimmere. Die Besonderheit in diesem Abschnitt ist der Vers 4. In ihrer Bedrängnis suchen sie den Herrn und er ließ sie von ihm. Wenn jemand in der Bedrängnis Gott immer noch nicht sucht, sondern dann die Dinge versucht zu benutzen, die er gelernt hat, indem er dann zu Zauberern und Magiern und Kunden beschreibt, dann gibt es für so jemand keinen Schutz. Ich stehe hier seit über 30 Jahren in diesem Dienst. Und ich habe Menschen in beide Richtungen gehen sehen. Menschen, die in ihrer Not Gott gesucht haben. Und Menschen, die trotz ihrer Not sich festgelegt haben, solche bösen Wege weiterzumachen. Selbst in der Klinik, als ich mit vielen anderen zusammen lag, für die das um Leben und Tod ging, diese zwei Gruppen von Menschen beobachten können. Welche, die Gott lange vergessen hatten, haben dann wieder angefangen, nach ihm zu fragen. Und andere, die sich dann erst recht auf irgendwelche nichtigen Dinge verlassen wollten. Von Asa, von diesem gottesfürchtigen König, lesen wir dann weiter. Und als Asa diese Worte und die Weissagung Odets des Propheten hörte, fasste er Mut und er schaffte die Gräuel weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er vom Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und dann nochmal ab Vers 14. Und sie schwuren den Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchzen und mit Trompeten und Posaunenschall. Und ganz Juda freute sich des Eides. Und sie schwuren mit ihrem ganzen Herzen und mit dem Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schaffte ihn Ruhe. Wir haben vorhin Lieder gesungen und von den Kindern gehört, dass die Worte Gottes hören kann. Das nützt uns nicht, wenn wir die aber nicht tun. Ganz Israel hatte das Wort Gottes. Aber viele Jahre lang, sogar viele hunderte Jahre lang, haben sie sich entschieden, nicht auf das Wort zu hören und es nicht zu tun. Hier haben wir einmal ein Beispiel.
Das
Volk zurückkehren zu Gott. Das hat praktische Auswirkungen. Erst dann kann man sagen, dass jemand das Wort Gottes gehört hat, wenn er seinen Handeln danach einrichtet. Und Asa schaffte die Gräuel aus dem Land weg. Das heißt, er hat konkret aufgehört, solche Dinge weiterzumachen, wie vorher. Und er hat auch dafür gesorgt, dass andere dann aufhören. Die Auswirkung ist eine große Freude. Warum? Weil diese Hinwendung zu Gott von ganzem Herzen und mit ganzem Willen war. Das Herz hat ja mehr mit unseren Gefühlen zu tun. der Wille mit unseren Entscheidungen. Es ist egal, womit es anfängt. Der eine ist in seinem hat mit einem Mal ein klares, ein starkes Gefühl, es soll sich was ändern. Der andere trifft eine nüchterne Entscheidung. Wenn das von ganzem Herzen ist, wenn das mit ganzem Willen ist, führt das zu einem echten Neuanfang, bei welchem auch die Freude erneuert wird. Bei diesem Neuanfang wird auch die Freude erneuert. Wir lesen noch einen Abschnitt aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 17, weil man dort verstehen kann, warum diese Dinge für Gott so gräulich sind. So lesen wir ab Vers 5, so spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz den Herrn verlässt. Und er wird sein wie ein Entblößter in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürrem Ort in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf Frucht zu tragen. Wer die Bibel kennt, weiß, dass es verschiedene Arten von Flüchen gibt. Es gibt böse Worte, die Menschen aussprechen, die aber ohne Wirkung bleiben, weil derjenige, gegen den das ausgesprochen ist, Gutes dagegen ist. Das ist übrigens der Grund, warum Jesus zu uns sagt: Segnet die euch verfluchen. Wenn wir uns von Menschen, die Böses reden, provozieren lassen, dass wir mit Bösem ankommen, dann entfaltet der Fluch ja seine Wirkung. Wenn aber Menschen gegen uns Böses reden, und wir sind voll der Güte Gottes, sind das unverdiente Flüche, die nicht einfach. Zweite sind Flüche von Menschen gegen Menschen, die sich gegenseitig beschädigen. Viele wachsen in solchen Familien auf. Vielleicht haben sie nie drüber nachgedacht. Böse, was von ihren Eltern, von ihren Geschwistern ausgesprochen ist, als Fluch wirksam ist. Man kann das nur daran merken, dass es ein Fluch ist, dass man irgendwann diese Sachen geglaubt hat. Du taugst nichts, es gibt nie was Ordentliches, du bist zu blöd zum. Und solche Dinge können
sich.
Dass das für Menschen wie ein Glaubensbekenntnis wird. Deswegen bekennen wir als Christen ja auch andere Dinge. Ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus. Und dann kommt diese ganze Reihe an Guten. Dieses Bekenntnis ist gleichzeitig ein Schutz für unsere Seele, weil dann unsere Gedanken nicht mit diesen.
Schon bin ich auch, aber Suppe.
Das Dritte sind Flüche, die Gott spricht. Das sind die Dinge, die gegen die er sich richtet, weil sie zerstörerisch für das Leben sind. Flüche von Gott richten sich gegen die Dinge, die das Leben zerstören können. Hier in diesem Text im Propheten Jeremia haben wir einen dieser Flüche. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Hier wird verständlich, warum diese ganze Aberglaubensprägung so schrecklich ist, wie wir in 5. Mose gelesen haben. Weil wer sich mit diesen Dingen einlässt, sein Vertrauen wegwendet von Gott zu solchen. Ich sage mal nebenbei, für manchen ist auch der Arzt so jemand. Wir alle brauchen Vertrauen zu anderen Menschen, gerade wenn sie uns so nahe kommen, dass sie unseren Körper oder vielleicht gar unsere Seele beeinflussen. Aber wenn ich von manchen höre, ja, mein Arzt hat gesagt und das ist das, dann weiß ich, dass sie ihr Vertrauen schon und von Menschen mehr erwarten als man hat. Würde ich sagen, was gute Ärzte sind. Nicht die mit den meisten Urkunden und mit den besten Titeln, sondern die Ärzte, die wissen, wo ihre Grenzen sind. Ich war damals bei meiner Krebsbehandlung bei den größten Spezialisten Deutschlands. Und Gott sei Dank, die meisten dieser Ärzte waren sehr gut. Und ich konnte deswegen mein ganzes Vertrauen schenken, weil sie wussten, wo die Grenzen ihrer Möglichkeiten sind. Und weil wir gemeinsam auf Gottes Einfallen verfolgen. Ich habe ja vom ersten Tag an erzählt, dass Gott mir gesagt hat, dass ich wieder gesund werde. Und das ist nicht das, was die meisten Ärzte von ihren Patienten hören. Fast alle kommen mit dem Flehen, die Ärzte sollen ein Wunder tun,
also
das Leben verlängern. Und sie wissen, wie oft sie das nicht machen können, obwohl sie die besten Möglichkeiten haben. Sie geben sich Mühe, aber sie haben es nicht. Für mich war interessant, wie viele Ärzte auf dieser Station gespannt waren, wie Gott seine Zusage erfüllt. Bis heute treffe ich einmal im Jahr die
Person,
die letzte Verantwortung hatte, weil sie immer wissen will, was Gott weiter in meinem Leben macht. Weil ich nicht will, dass ich selber unter diesen Fluch Gottes gerate, dass ich mich auf Menschen verlasse. Deswegen ist jegliche Betätigung des Aberglaubens so gefährlich. Aber eben nicht nur das, sondern auch jede Sache, wo wir in Menschen mehr Vertrauen investieren als in Gott.
Was ist jetzt mit diesem Generationenfluch? Es wird weiter vererbt bis ins dritte und vierte Glied. Weil das ist doch etwas, was Gott gesagt hat. Ich meine, die Königsgeschichte zeigt ja immer wieder, und er tat nicht, wie sein Vater sagte, und es war dann Frieden. Und dann er tat doch wieder, wie der Vorherige oder Vorherige, und war böse und so. Und dann war wieder Unfrieden. Dann kam wieder irgendein Sprössling, der gesagt hat, nee, und ich diene wieder Gott, dann war wieder...
Das, was du erwähnst, ist diese Warnung Gottes, dass er Gutes auf 1000 Generationen bewahrt. Aber dass er den, der schuldig ist, nicht für schuldlos hält, sondern dessen Sünde bis in die dritte und vierte Generation nachwirken lässt. Diese Nachwirkung ist keine geheimnisvolle oder gar magische Nachwirkung, sondern was ist ganz praktisch, wir von den drei oder vier Generationen vor uns direkt beeinflusst. Alle wichtigen Dinge fürs Leben lernen wir von unseren Eltern oder Großeltern. Die wiederum haben das, was sie uns weitergeben, von ihren Eltern oder Großeltern. Und insofern sind die drei oder vier Generationen vor uns direkte Auswirkungen auf unser Leben. Und deswegen sind solche Zeiten wie bei Asa so wichtig. Wenn Gott solche Chancen zur Umkehr gibt, müssen wir benutzen. Dann muss man das austun, was sich in den vorherigen Generationen eingeschlichen hat. Es waren schon einige Generationen von David, der nach Gottes Herzen gelebt hatte, der entsprechend Gottes Geboten gelebt hatte, und Asa vergangen. Zwischen David und Asa waren schon einige Generationen vergangen. Und in den Generationen nach David hatte sich vieles an diesen Gräueln eingeschlichen. Und er ist der Erste, der diese Sachen alle wieder ausprobiert. So gibt Gott immer wieder solche besonderen Zeiten
des Neuanfangs.
Deswegen aus dem Neuen Testament ein letzter Abschnitt. Matthäus Evangelium, Kapitel 8, Vers 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesajas geredet ist, welcher spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wir haben hier einen ganz winzigen Ausschnitt aus dem Dienst von Jesus Christus. Ein einziger Abend aus seiner Dienstzeit. Das heißt, die brachte viele Besessene zu. Besessenheit ist eine sehr unangenehme Sache. Das ist was anderes und auch noch schlimmer als eine psychische Krankheit. Weil wenn jemand psychisch krank ist, dann kann man ruhig mit Medikamenten und das
verbessern.
Aber diese Bedrängnis durch böse Geister geht durch Medikamente nicht weg. Man kann höchstens jemanden so stark mit Beruhigungsmittel pumpen, dass er sich nicht mehr bewegen kann, dass er diese zerstörerische Handlungen durch diese bösen Geister nicht mehr ausüben kann. Aber man kriegt das durch Medikamente nicht weg. Seit vielen Jahren haben wir mit Menschen zu tun, und zwar sowohl mit Menschen, die krank sind, als auch mit Menschen, die böse Geister haben. Jesus geht damit auf eine ganz einfache und feine Weise. Wir lesen, er trieb die Geister aus durch ein Wort. Da war kein Geschrei, da war keine
Beschwörung.
Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Menschen, die mit solchen Dingen zu tun haben, werden ja oft selber sehr gequält und schreien, da hat die Sprecher auch gar nicht. Und es gibt dann immer wieder Christen, die denken, man kann Autorität damit ausüben, dass man laut schreit. Aber von Jesus lernen wir, dass er seine Stimme nicht erhoben hat. Und ich habe verstanden, dass wenn jemand von solchen Dingen gequält ist, man ihn nicht auch noch anschreien muss, sondern dass man das Wort Gottes benutzt und es wird sich ändern und diese Dinge hören auf. Und wir lesen, und er heilte alle Leidenden. Bedeutet das, dass die nie wieder krank geworden sind? Natürlich nicht, weil Krankheit oder Gesundheit ist immer eine situative Sache. Das ist immer in einem Moment, das ist nicht dauerhaft. Das ist nicht, wenn ich eine Infektion überstanden habe, dann bin ich wieder gesund geworden. Das bedeutet nicht automatisch, dass ich nie wieder irgendwie. Deswegen auch, wenn Jesus eingreift in das Leben von Menschen, dann heißt das nicht, dass derjenige automatisch bis ans Ende seines Lebens vor allen Schwierigkeiten geschützt bleibt. Aber er heilt alle Leiden. Er macht keinen Unterschied. Er sucht sich nicht einige Lieblinge aus und sagt, du hast Glück. Du musst mit deinem Problem wieder weiterkommen. Es gab nur eine Bedingung. Welche?
Glaubst du, dass ich dich?
An anderer Stelle. Richtig. Es hat was mit Glauben zu tun, aber das hat einen praktischen Hintergrund. Es gibt eine Bedingung. Sie brachten. Das heißt, man muss selber zu Jesus kommen.
Okay.
Oder jemand muss uns zu ihm führen. Er zieht nicht wie ein Händler durch die Gegend und sagt, hier, ich bin der große Heiler. Ich bringe euch mit, was ihr gar nicht wollt. Weil es gibt Leute, die lieben ihre Krankheit. Die haben auch ein Vorteil davon, manche. In Deutschland gibt es viele Menschen, die lieben ihre Krankheit. Die kann gar nicht schlimm genug sein, weil sie dann nicht mehr arbeiten brauchen, kein Ticket. Solche Menschen kennengelernt, haben sich selber krank gemacht. Wir können nicht erwarten, dass Jesus sich auftrennt. Wir lesen auch nirgends was, dass er so umhergegangen ist und den Leuten das Gute aufgedrängt hat. Wer aber kam, der ihn gesucht hat, den hat er nicht weggestellt. Ich habe gesagt, wir haben hier einen einzigen Abend auf seinem Leben. Was ich am schönsten in diesen zwei Versen finde, ist dieser letzte Vers. Er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, welcher spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheit und trug unsere Krankheit. Vers 17. Das Alte Testament ist ja voller Verse. Und wir haben ja vorhin gerade ein paar sehr schwierige, sehr ernsthafte gelesen. Und Mose und Jeremia sind ganz ernsthafte Warnungen. Und Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und es wäre verständlich, als wenn er gekommen wäre, um diese Dinge, vor denen Gott von Anfang an gewarnt hat, mit aller Entschiedenheit den Menschen einzuprügeln. Ich sage das mal so. Also, wenn er mit seinem Kommen mit dem Zorn Gottes gekommen wäre, weil Gott hatte ja diese Dinge alle gesagt. Denn das Alte Testament ist ja voll von Warnungen und von Verheißungen. Er kommt aber nicht, um die Warnungen noch schlimmer zu machen. Wir haben sie, wir sind gewarnt, aber er kommt als die lebendige Verheißung. Es wird um seinen Dienst zu charakterisieren keine neue Warnung sagen, sondern diese Zusammenfassung aller Verheißungen aus dem Propheten Jesaja. Er nahm auf sich unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheit. Das Besitzen sein wird hier ganz neutral als Schwachheit bezeichnet. Welcher Unterschied zu weiten Bereichen der Christenheit? In vielen Bereichen der Christenheit wird über Aberglauben und die Folgen des Aberglaubens mit so viel Druck geredet. Der Evangelium selbst
wurde
nüchtern beschrieben und dass Jesus das weggibt. Und dazu gehört auch der Vers in der Apostelgeschichte, Kapitel 10. Als Petrus bei Cornelius war, Da lesen wir ab Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirft, ist ihm angenehm. Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigend durch Jesus Christus, dieser ist der Herr von allen, das kennt ihr. Das Zeugnis, welches anfangen von Galiläa durch ganz Judäa hinausgebreitet worden ist, nach der Taufe des Johannes predigte, Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren, den Gott war mit ihm. Dieser Vers 39 ist zusammengefasst das Leben von Jesus Christus. 38. Und ab Vers 40, diesen hat Jesus am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht im ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. In diesen Versen 38 bis 43 ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Wenn jemand das wissen will über unseren Glauben, dann müssen wir uns und denjenigen nicht quälen mit allen möglichen Informationen. Wenn wir ihm das sagen, was in diesen wenigen Versen steht, dann kann unser Gegenüber verstehen, wozu Jesus Christus gekommen ist. Und wenn er will, dann kann er sein Leben an ihm festmachen und diesem Jesus nachfolgen. Und dann wird Gottes Geist in ihm wirken, dass er diesen ganzen alten Gräuel aufhört und sein Leben reinigen lässt und heiligen lässt, um Gott zu dienen. Das wünsche ich uns, dass wir in dieser vorsichtigen Woche mit Entschiedenheit weitergehen. Amen.